Deutschlandfunk. Der Tag.
Alle 6 Monate gibt es in Brüssel ein ordentliches Stühlerücken. Für jeweils 6 Monate übernimmt ein Land unter den 27 den Vorsitz im Europäischen Rat, also in jenem Gremium, in dem die Mitgliedstaaten das Sagen haben. Seit Neujahr ist Frankreich am Ruder. Und das genau jetzt, wo die französischen Präsidentschaftswahlen näher rücken. Aus Sicht des Amtsinhabers Emmanuel Macron ist das wie Weihnachten und Geburtstag zusammen. Macron kann die Ratspräsidentschaft für seinen Wahlkampf nutzen und zugleich kann er seine Idee von einem souveräneren Europa vorantreiben. Der französische Staatspräsident hat in seiner vielbeachteten Sorbonne-Rede im Jahr 2017 alles schon aufgelistet, was er mit Europa vorhat. Und er wollte damals schon mit Deutschland an einem Strang ziehen.
Je propose en premier lieu à l'Allemagne un partenariat nouveau. Nous ne serons pas d'accord sur tout, ou pas tout de suite, mais nous discuterons de tout. À ceux qui disent que la tâche est impossible, je réponds, vous vous êtes habitués à la résignation.
Ich biete Deutschland eine neue Partnerschaft an, sagt Macron da. Wir werden nicht in allem übereinstimmen und auch nicht sofort, aber wir werden über alles miteinander reden. Und alle, die sagen, das sei unmöglich, denen sage ich, dass ich niemals aufgebe. So also dieser Ausschnitt aus der Sorbonne-Rede von vor 4 Jahren. Berlin hatte damals kein Ohr für Emmanuel Macron und seine ambitionierten EU-Pläne. Aber umso mehr will der ehrgeizige französische Staatspräsident jetzt Europa voranbringen und damit auch seine Wiederwahl sichern. Wir sprechen gleich drüber mit Deutschlandfunk-Korrespondentin Christiane Käs in Paris. Und wir blicken auf das neue Polizeigesetz in Großbritannien. Es ist schon ein paar Monate in Kraft, aber die Kritik reißt nicht ab. Diese Police Bill, wie sie im Englischen heißt, könnte jetzt noch einmal verschärft werden. Und das versetzt Aktivistinnen und Demokratiebegeisterte in Alarmstimmung. Wir erfahren gleich mehr von Anne McElvoy, renommierte Journalistin unter anderem für den ehrwürdigen Economist, die britische Wochenzeitung. Ich bin Barbara Schmidt-Matern. Hallo und herzlich willkommen. Emmanuel Macron wird wohl die Ärmel hochkrempeln in den kommenden Wochen und Monaten. Der Staatspräsident muss ab sofort die französische EU-Ratspräsidentschaft wuppen und er muss den aufziehenden Präsidentschaftswahlkampf bewältigen. Und dann ist da noch der aktuelle Zwist zwischen Deutschland und Frankreich um die Atomkraft. Hier bei uns ist das Thema gerade ein echter Aufreger, aber kräht auch in Frankreich ein Hahn danach? Das erzählt uns jetzt Christiane Käs. Hallo nach Paris.
Hallo.
Mir fällt eines auf jetzt zum neuen Jahr, dass wir hier in Deutschland, wenn ich in die Zeitungen reingucke oder unser Programm höre, sehr viel berichten über zum einen den Auftakt der französischen Ratspräsidentschaft, aber natürlich auch den Streit, der da jetzt auf EU-Ebene ausbricht, um die Atomkraft und das Erdgas, ob das nun grün und nachhaltig ist. Und das sind so ziemlich Aufregerthemen hier. Vielleicht ist der ein oder andere auch mal froh, dass es nicht immer nur um die Corona-Pandemie geht. Wie ist das bei euch in Frankreich? Es ist noch ruhiger Weihnachtsschlaf. Wie ist die Stimmung bei euch?
Es ist tatsächlich so ein bisschen ruhig im Moment noch. Die EU-Ratspräsidentschaft, dieses Thema, das wabert so ein bisschen vor sich hin, spielt hier nicht so eine wahnsinnig große Rolle im Moment. Da hat Macron ja auch schon den großen Aufschlag im Dezember gemacht, als er seine Ziele dazu erklärt hat. Und jetzt kommen dann demnächst die Treffen dazu, die Ministertreffen. Also das spielt im Moment noch keine so große Rolle. Der Wahlkampf wird auch erst so richtig anlaufen noch. Der war dann eher vor den Weihnachtsferien so ein bisschen spürbar, als die Parteien ihre Kandidatinnen und ihre Kandidaten festgesetzt haben und gewählt haben. Im Moment ist hier eigentlich Corona wieder das größte Thema, weil es über die Tage zwischen den Jahren wirklich Rekordzahlen an Neuinfektionen gegeben hat. Und das ist eigentlich heute das, worüber am meisten diskutiert wird.
Gut, über Corona sprechen wir ja sonst auch ganz viel. Heute wollen wir tatsächlich die anderen beiden großen Baustellen, die Ratspräsidentschaft und auch den Präsidentschaftswahlkampf, so ein bisschen mit dir auseinanderdröseln. Ja. Und ich habe, das ist wiederum meine deutsche Wahrnehmung, eben das Gefühl, dass gerade junge Menschen, das hat man auch am Ausgang der Bundestagswahlen gesehen, sich auf Europa hoffen, auf Europa blicken, wenn es um Klimaschutz geht, um Menschenrechte, um eine humane Migrationspolitik. Würdest du sagen, dass Emmanuel Macron da auch nur ansatzweise diese Hoffnungen erfüllen kann und auch will?
Ich denke schon, er will sie auf seine Art, sag ich mal, erfüllen. Wenn du nach dem Klimaschutz fragst, ganz konkret will er die sogenannte CO2-Grenzsteuer voranbringen. Das ist wirklich ein sehr konkretes Instrument. Das bedeutet, dass Güter, die außerhalb der EU so produziert worden sind, dass dabei viel CO2 ausgestoßen wurde, dass die an den EU-Grenzen mit dieser Steuer belegt werden. Und das ist für Macron ein wichtiges Instrument beim Klimaschutz, auch für den Schutz der europäischen Wirtschaft. Das spielt da auch mit rein. Er hat dazu gesagt, wir korrigieren, dass wir von unseren Unternehmen verlangen, CO2 zu reduzieren, aber Güter importieren aus Regionen, die nicht die gleichen Anstrengungen dazu unternehmen. Da kann es auch tatsächlich konkret werden jetzt in den kommenden Monaten während der EU-Ratspräsidentschaft. Dazu könnte es konkrete Beschlüsse geben, denn diese Idee der CO2-Grenzsteuer ist schon relativ weit entwickelt. Aber wenn du nach dem Klimaschutz fragst, muss man natürlich auch dazu sagen, dass für Macron und die französische Regierung auch die Atomenergie hier dazu gehört. Frankreich will die ja im Land weiter ausbauen, erneuern und hat sich auch dafür eingesetzt, dass die EU-Kommission sie als nachhaltig erklärt, damit Investitionen in diesem Bereich leichter werden. Und du sprichst die jungen Leute an. Ich könnte mir vorstellen, dass das vielen wahrscheinlich nicht gefallen wird. Und wenn es um Menschenrechte und humane Migrationspolitik geht, dann ist es so, dass Macron bei der Vorstellung seiner Ziele für die französische EU-Ratspräsidentschaft eine Priorität gelegt hat auf den Schutz der europäischen Außengrenzen. Also er will zum Beispiel den Schengen-Raum reformieren, er will die Grenzkontrollen verstärken, wenn das nötig ist. Er will schneller eingreifen bei Spannungen an den Grenzen durch die europäische Grenzschutzagentur Frontex oder dadurch, dass andere Mitgliedstaaten dann Sicherheitskräfte bereitstellen. Macron will auch, dass sich die für Migration zuständigen Minister regelmäßig treffen, ähnlich wie die Finanzminister der Eurozone. Also da legt er einen starken Akzent drauf und die Begründung ist hier, also zumindest von Seiten von Macron, dass er Flüchtlingsdramen, wie wir das gesehen haben an der Grenze zu Polen oder auch wie die Schiffsunglücke im Ärmelkanal, dass er die verhindern will, dass er den Schleppern das Handwerk legen will, damit das Asylrecht nicht auf Abwege gerät, so hat er es mal formuliert. Also er wählt durchaus diese humanitäre Begründung, aber man kann das natürlich auch so lesen, dass Macron die EU stärker abschotten will, denn er weiß, wie explosiv dieses Thema hier in Frankreich ist und die Ablehnung der EU, die speist sich auch aus dem Eindruck der Menschen, dass die EU die Frage der Migration nicht lösen kann.
Jetzt hast du mir ganz viele spannende Stichworte sozusagen schon rübergeworfen. Ich picke mir eins nochmal raus, weil das heute einfach sehr, sehr viele Menschen heute an diesem Montag, 3. Januar, sehr viele Menschen umtreibt in Deutschland. Und das ist die schon erwähnte Atomkraft bzw. die Pläne der EU-Kommission, Gas und Atomkraft als nachhaltig einzustufen in Zukunft. Am deutschen Atomausstieg, das muss man, glaube ich, auch immer wieder hinzufügen, ändert das zwar nichts, aber die Klimabewegung hier bei uns, die ist so komplett gegen die Brüsseler Pläne. Denn das Entscheidende ist, sowohl Atomkraft als auch Erdgas könnten in Zukunft jetzt ja zu einem Leckerbissen für Investorinnen, für Investoren werden, die ihr Geld eben lieber in neue AKW stecken als in die Solar- oder etwa auch in die Wasserstofftechnologie. So, ich will gar nicht so viel reden, das war nur der kleine Exkurs vor den Kontext. Lange Frage, kurze Frage, Christiane, gibt es solche Bedenken auch in Frankreich?
Ja, ich finde das ganz interessant, wie du schilderst, was das eben für Wellen schlägt in Deutschland, denn hier schlägt es im Moment kaum Wellen. Es gibt wirklich keine große Debatte darüber und auch sehr wenige Reaktionen. Ich habe mir vorhin ein bisschen schwer getan, was dazu zu finden. Ich glaube, das hat zum einen damit zu tun, dass man offenbar hier damit gerechnet hat, dass das tatsächlich so kommen wird, weil es eben nur eine Minderheit der EU-Mitgliedsländer ist, die dagegen war, dass die Atomenergie als nachhaltig eingestuft wird. Und da hat man sich, glaube ich, in Frankreich schon so ein bisschen auf der sicheren Seite gefühlt. Es ist aber ohne Frage aus französischer Sicht ein Sieg. Europastaatssekretär Clément Beaune, der hat gesagt, dieser Text, der ja auch erst ein Entwurf ist, auch das ist vielleicht ein Grund, warum es noch nicht so viele Reaktionen hier gibt, aber Clément Beaune sagt, dieser Text, der entspricht dem, was man sich hier in Frankreich gewünscht habe, was sich die Regierung gewünscht hat. Heute Morgen hat ein Wirtschaftsanalyst hier dazu gesagt, wenn die Atomenergie in Europa nicht als nachhaltig eingestuft worden wäre, dann wäre sie tot, weil niemand mehr mehr darin investiert hätte. Und das wäre aus französischer Sicht ja eine Katastrophe. Ich sag's einfach mal so, eine Katastrophe gewesen, denn die Atomenergie, die gehört ganz fest zu Frankreich. Sie wird gesehen als Garantie für die Unabhängigkeit, auch im Sicherheitsbereich. Also man darf ja nicht vergessen, dass Frankreich Atomwaffen hat. Und sie soll im Energiebereich auch die Unabhängigkeit garantieren. Gerade jetzt, wo die Gas- und Strompreise so hoch sind und natürlich auch wegen des Klimawandels. Es ist immer noch so, dass über 70% des Stroms in Frankreich aus Atomreaktoren kommt. Und Frankreich will die Atomkraftwerke im eigenen Land erneuern und zusätzlich dazu moderne Reaktoren für den Export bauen. Da geht es auch darum, einen Technologievorsprung gegenüber den USA, China und Russland, den die USA, China und Russland haben, diesen Technologievorsprung wieder einzuholen. Also auch wirtschaftliche Überlegungen spielen hier eine Rolle. Und man darf auch nicht vergessen, dass die Atombranche mit vielen Arbeitsplätzen in Frankreich einfach ein sehr wichtiger Wirtschaftsfaktor ist.
Und nachgefragt, geht es dem französischen Präsidenten möglicherweise auch darum, dass er seine doch vielfach maroden Atomkraftwerke finanziell ein bisschen pushen will, wenn es da demnächst viele Investitionen, grün klassifizierte Investitionen aus EU-Töpfen gibt?
Ja, ganz sicher, weil das sagst du ganz richtig, die Atomkraftwerke hier sind wirklich marode, viele sind in einem schlechten Zustand. Das merkt man dann vor allem immer im Sommer, wenn die zeitweise runtergefahren werden müssen, weil das Kühlwasser nicht mehr reicht oder es ähnliche Schwächen einfach gibt, die dann mehr zutage treten. Und natürlich wird das auch auf alle Fälle in diese Richtung gehen, dass man versuchen wird, da Investitionen zu bekommen. Denn ich finde, das hat dieser Wirtschaftsanalyst heute Morgen ganz gut gesagt, wenn es nicht so gekommen wäre, dann wäre es extrem schwierig geworden, auf diesem Feld noch Investoren zu gewinnen.
Nun ist die Atomkraft überhaupt nicht so umstritten wie in Deutschland, aber das Thema Klimaschutz ist ja doch auch ein großes in Frankreich. Vielleicht mal eine persönliche Frage an dich. Kommst du in Situationen, wenn du privat unterwegs bist, dass Gespräche fallen über Atomkraft und warum seid ihr Deutschen denn so dagegen? Oder dass du umgekehrt sagst, wieso seht ihr denn nicht, dass die Endmülllagerfrage ungeklärt ist? Erlebst du solche Situationen?
Ja, ich habe solche politischen Diskussionen tatsächlich hier noch nicht geführt, aber es fällt mir schon auf in Gesprächen, dass es ein ganz anderes Verständnis von Atomenergie gibt und dass sie viel, viel weniger in Frage steht als bei uns. Man darf aber auf der anderen Seite auch nicht vergessen, dass es hier natürlich auch eine Anti-Atomkraft-Bewegung gibt. Aber sie spielt im Moment keine besonders große Rolle und auch parteipolitisch gesehen, es gibt wenige Politiker, die wirklich komplett gegen Atomkraft sind. Die Grünen wollen einen Ausstieg, allerdings auch einen sehr, ich sage jetzt einfach mal, seichten oder langsamen. 20 Jahre setzt der grüne Präsidentschaftskandidat Yannick Jadot dafür an. Und der linke Politiker Jean-Luc Mélenchon ist ebenfalls dafür, die Atomkraft aus der Atomkraft auszusteigen oder zu reduzieren, weil er auch dieses Argument bestreitet, dass man dadurch so unabhängig ist, weil er sagt, das Uran, das wir brauchen, kommt auch nicht aus Frankreich. Also das ist auch ein bisschen ein Trugschluss, dass wir dadurch wirklich unabhängig sind.
Dann gehe ich nochmal zurück zu den anderen, auch weiß Gott nicht, kleinen Themen, die du angesprochen hast, die Emmanuel Macron sich vorgenommen hat für die französische Ratspräsidentschaft, die Migrationspolitik zum Beispiel. Also du hast eine lange Liste aufgeführt dessen, was Macron will. Und der Mann ist ja auch nicht gerade mit mangelndem Ehrgeiz gesegnet. Ist das so das Typische, was wir erleben zum Auftakt alle 6 Monate einer jeden Ratspräsidentschaft, dass da also hohe Erwartungen geschürt werden, die sich dann aber gar nicht einlösen lassen? Also weckt Macron vielleicht auch falsche Hoffnungen mit seinen Ambitionen?
Ja, das kann gut sein. Aber ich denke schon, dass er ganz ernsthaft die EU voranbringen will. Das hast du gerade schon richtig gesagt. Er ist ja sehr ehrgeizig und weiß Gott nicht bescheiden. Und es ist natürlich auch schon sehr lange sein Thema. Vielleicht erinnern sich noch manche an die Rede an der Sorbonne im September 2017, die er gehalten hat zur EU. Also wirklich eine ganze Rede zum Zustand der EU und was er anders machen will. Und da gab es diesen Vorwurf, dass die EU zu langsam sei, zu ineffizient. Und er hat damals schon gesagt, er will eine stärkere und unabhängigere EU. Er hat damals verlangt, das kann man sich nochmal in Erinnerung rufen, neue Regeln für die europäischen Finanzen, ein eigenes Budget oder einen eigenen Finanzminister für die Eurozone. Aus Berlin kam übrigens bis heute keine wirklich konkrete Antwort dazu. Und ich denke, Macron sieht sich sogar noch mehr als Merkel in der Rolle, die EU voranzubringen. Wichtig dabei ist natürlich immer der Blick auf Deutschland. In Berlin ist ja jetzt eine handlungsfähige und auch proeuropäische Regierung. Und das war für Macron und die französische Regierung sehr wichtig, um während dieser EU-Ratspräsidentschaft auch tatsächlich voranzukommen.
Ich habe vorhin zu Beginn dieser heutigen Ausgabe von Der Tag einen Ausschnitt nochmal eingespielt aus der Sorbonne-Rede von Emmanuel Macron aus dem Jahr 2017. Insofern ist es schön, dass du da auch noch mal drauf zu sprechen kommst. Du warst ja vorhin noch nicht zugeschaltet. Wenn ich dich da eben richtig verstanden habe, gibt es also Hoffnungen, mehr Hoffnungen in Paris, dass sich mit dieser neuen Ampelregierung in Berlin der deutsch-französische Motor wieder so ein bisschen mehr durchstarten lässt?
Ich würde schon sagen, dass der deutsch-französische Motor ganz gut läuft. Man hat auch immer hier gesagt, dass Scholz der bessere Partner für Emmanuel Macron ist, als Armin Laschet das gewesen wäre. Das ist vor allem damit begründet, dass es eine Hoffnung gibt, dass Scholz eher bereit sein könnte, von diesem rigiden Sparkurs abzuweichen, mit dem Angela Merkel immer verbunden wird. Das muss sich natürlich erst noch herausstellen, ob das tatsächlich so ist. Und man kann nicht von der Hand weisen, dass es ganz knallharte Differenzen auch im deutsch-französischen Verhältnis gibt, unter anderem in der Verteidigungspolitik. Das kann man als Beispiel nennen. Frankreich wünscht sich schon lange ein stärkeres militärisches Engagement Deutschlands bei Auslandseinsätzen, vor allem bei der Terrorismusbekämpfung in der Sahelzone. Und dann eben, haben wir schon gerade kurz darüber gesprochen, diese sehr weit auseinanderliegenden Positionen bei der Atompolitik, vor allem die Grünen jetzt in der Regierung. Also das wird auch, glaube ich, spannend zu sehen, wie die das jetzt über die nächsten Tage verteidigen, dieses Papier aus Brüssel, das jetzt im Raum steht. Frankreich eben auf der anderen Seite baut die Atomenergie aus und Deutschland steigt aus. Also da gibt es wirklich ganz, ganz knallharte Differenzen.
Dann lass mich in der Schlusskurve, auf die wir leider schon wieder zusteuern mit Blick auf die Uhr, lass mich noch mal kurz auf die Migrationspolitik zu sprechen kommen, wie auch den Wahlkampf in Frankreich vor den Präsidentschaftswahlen im Mai. Bekanntermaßen bläst Macron da ja der Wind von rechts ziemlich stark ins Gesicht, in Form von Marine Le Pen, in Form von Eric Zemmour. Könnte das Auswirkungen haben auf die Migrationspolitik, dass Macron da möglicherweise auf EU-Ebene möglichst oder sehr rigide gegen Migrantinnen und Migranten vorgeht?
Also ich habe bisher nicht den Eindruck, dass er sich von rechts außen, muss man ja sagen, unter Druck setzen lässt. Das hat sich auch bei dem Thema EU gezeigt. Er setzt da sehr unabhängig auf seine eigenen Überzeugungen. Wie gesagt, auch schon im Wahlkampf 2017 war das so. Beim Thema Migration denke ich, dass er die Dringlichkeit schon lange erkannt hat. Er fährt ohnehin keinen besonders weichen Kurs in dieser Frage. Jetzt sind wir am Anfang des Präsidentschaftswahlkampfes oder kann man offiziell letztendlich noch gar nicht so sagen, denn offiziell hat dieser Wahlkampf immer noch nicht begonnen. Und Macron hat sich noch nicht mal als Kandidat erklärt. Das wird er wohl machen. Davon gehen alle aus. Alles andere wäre eine sehr große Überraschung. Er liegt auch im Moment in allen Umfragen vorn. Aber dieser Wahlkampf wird hart. Und wie sehr Macron in den kommenden Wochen noch unter Druck gerät und was da eventuell auch alles noch passiert, auch kurzfristig an Krisen, auch beim Thema Migration, das kann natürlich noch einiges in Bewegung bringen. Und ob er dann eine politische Richtung einschlägt, die er bisher noch gar nicht vertreten hat, das muss sich dann zeigen.
Na gut, dann sprechen wir wieder drüber. Schon fast für mich so ein geflügeltes Wort geworden am Ende meiner Podcast-Gespräche.
Es gibt immer eine Fortsetzung.
Es gibt immer eine Fortsetzung und das ist auch gut so. Danke, Christiane Kess nach Paris.
Gerne.
Die einen sagen, Premierminister Boris Johnson verhalte sich längst, als stehe er selbst über Recht und Gesetz. Die britische Innenministerin hingegen, Priti Patel heißt sie, die betont, ihr neues Polizeigesetz diene keinem anderen Zweck, als die Grundrechte zu schützen und die Meinungsfreiheit. Fakt ist, in diesen Wochen berät das House of Lords in Westminster, also das Oberhaus im britischen Parlament, über weitere Veränderungen und über die Umsetzung der neuen Police Bill. Künftig könnte lautes Demonstrieren mit viel Lärm zum Beispiel sanktioniert werden und Polizeikontrollen würden massiv erleichtert. Das geht vor allem KlimaaktivistInnen in Großbritannien gegen den Strich. Sie vor allem fühlen sich ins Visier genommen. Die britische Journalistin Anne McElvoy kennt die Details. Hallo nach London. Hallo Anne.
Schön, bei Ihnen zu sein.
Weil in den letzten Monaten recht wenig berichtet wurde in deutschen Medien über dieses neue Polizeigesetz. Was steht da drin, was die Kritikerinnen und Kritiker so aufregt?
Das neue Gesetz ist schon weitgehend in Kraft gesetzt worden und es gibt der Polizei mehr Befugnisse zur Einschränkung von Proteste. In diesem Fall hat Priti Patel, Innenminister in Großbritannien, Ministerin, sie hat gesagt, dass diese aggressive, wie sie sagt, Taktiken bei Demos, sei das gegen Klimawandel, gegen Rassismus, also die Demos, wo viele Menschen dann teilnehmen, die sind da ziemlich aufgeregt, dass das manchmal außer Kontrolle gerät und dass auch normale Bürger jetzt nicht mehr zu tolerieren ist, dann, dass die Polizei dann mehr Befugnisse brauchen, um neue Protesttaktiken mit ihnen umzugehen. Und die Frage ist, ob das fair ist oder nicht fair und wo diese Bilanz liegt zwischen freier Protest und öffentlicher Frieden.
Das ist der eine Zankapfel, dass es eben heißt, bei lautem Protest, wie muss ich mir das vorstellen, wenn da jetzt einer auf einer Demonstration brüllt, Boris Johnson muss zurücktreten, was ja sein gutes Recht ist und auch sein Recht ist, das laut zu formulieren, dann muss ich bereits rechnen, dass ich im Rahmen dieses Gesetzes eine Straftat begehe?
Das könnte sein. Das ist das, was ich sehr schwierig an diesem Gesetz finde. Priti Patel meint, wenn man so wegen Lärm oder beispielsweise Taktiken die Öffentlichkeit einschüchtern, das ist natürlich auch, sie hat da vielleicht ein bisschen entspringender Punkt gefunden. Denn es ist nicht für alle, sagen wir mal so, dass wenn ich vor meinem Gebäude, und das ist mir auch persönlich passiert in den letzten Wochen, ein sehr lauter Demo erlebe, das war in diesem Fall Anti-Vax, gehören.
Also Impfgegner.
Und natürlich, das spaltet die öffentliche Meinung, ob das okay ist, weil das war mit viel Lärm und auch ein bisschen mit Einschüchterung von normalen Menschen auf der Straße, die einfach vorbeigehen wollen oder ins Gebäude hineintreten wollen. Viele Bürger finden das dann nicht mehr so akzeptabel.
Ein Stein des Anstoßes ist ja auch, dass offenbar Demonstrierende in diesem Jahr, in den vergangenen Monaten in Großbritannien teilweise den öffentlichen Nahverkehr, den Public Transport behindert haben, auch Straßen blockiert haben. Das ärgert natürlich den einen oder anderen sicherlich ziemlich massiv und dennoch ist es ja bisher nicht verboten gewesen. Das sind jetzt Maßnahmen, wo ja ein friedlicher Protest stattfindet, wo aber trotzdem die britische Regierung sagt, das wollen wir in Zukunft nicht mehr.
Ja, die Regierung will in diesem Fall, vor allem wenn es der öffentliche Verkehr behindert, hartnäckig auftreten. Aber die Opposition will auch nicht so gerne als Demonstrantenpartei angesehen werden. Das heißt, die Regierung hat einen Grund, hart aufzutreten. Und vor allem, wenn ich sage, ja, sie dürfen diese Autobahn oder diese Straße nicht sperren, wie ist es dann mit einem öffentlichen Platz oder einem Gehweg? Und das ist zurzeit, glaube ich, die rechtliche Anfechtung bei der Anwendung dieses Gesetzes. Das wird interessant im kommenden Jahr.
Ich muss trotzdem noch mal zum Gesetz selbst nachfragen. In einem Land, das eine der ältesten Demokratien auf dieser Welt hat, sagen die Kritiker, Kritikerinnen angesichts dieses neuen Polizeigesetzes jetzt, das ist ein Eingriff in unsere Grundrechte, das geht gegen unsere Demonstrationsfreiheit, gegen unser Recht auf freie Rede. Kommt da etwas ins Wanken in Großbritannien?
Ich bin da vielleicht weniger überzeugt, dass das ein Angriff auf Grundrechte ist. Das Recht auf Protest bleibt erhalten und es wird ja ziemlich oft und breit hierzulande benutzt und keiner sagt, wir wollen ja den Polizeistaat Großbritannien hier ausrufen. Ich finde das übertrieben.
Lassen Sie mich vielleicht zum Gesetz selber nochmal nachfragen. Die Debatte lief ja Anfang des letzten Jahres schon einmal, 2021. Aber jetzt dieses Gesetzespaket, dieses Polizeigesetz hat noch einmal einige Amendments, Ergänzungen, Erweiterungen erfahren und wird ja jetzt im House of Lords in diesen Wochen debattiert, in der einen Kammer des britischen Parlaments in Westminster. Ist davon auszugehen, dass diese Verschärfungen dann vom House of Lords abgesegnet werden oder welche Prognose würden Sie da geben?
Die House of Lords beschäftigen sich hauptsächlich mit der Art und Weise, wie Gesetze angewandt werden. Ich sehe da im House of Lords keine Mehrheit dafür, dass das Gesetz nicht durchkommt durch das zweite Kammer vom britischen Parlament. Aber man muss ja auch sagen, in Lourdes sitzen auch viele Rechtswissenschaftler, viele Experten. Man könnte das dann fast sagen, das ist ein Retirement Home. Da gehen auch viele ehemalige Gesetzgeber hin und die beschäftigen sich manchmal mehr im Detail mit einem Gesetz, vor allem einem heiklen Gesetz und was dieses auch ist, wie the House of Commons, weil im House of Commons, also nicht anders im Bundestag, die Regierung oder die Koalition in Deutschland will ihr Gesetz durchkriegen und viele Abgeordnete sagen, okay, wir segnen das ab. Ich bin gespannt im House of Lords, was dann dabei rauskommt.
In Deutschland wird über diese Debatte relativ wenig berichtet, vor allem in den letzten Monaten. Da geht es hauptsächlich, wenn wir Berichte aus Großbritannien hören, meistens um den Brexit oder natürlich auch um die Corona-Pandemie. Das ist aber im Land bei Ihnen ganz anders. Da spielt dieses Polizeigesetz weiterhin eine große Rolle, denn ich habe gesehen im Internet, dass auch im Dezember jetzt noch wieder Menschen in Westminster auf die Straße gegangen sind und dagegen demonstriert haben.
Ja, die Demonstrationen gegen das Gesetz sind ziemlich häufig gewesen, am meisten hier in London, also wie man erwarten würde, auch in den Unistädten. Die öffentliche Meinung ist, muss ich sagen, gespalten. Also nicht alle, die demonstrieren, das sind die lautesten Stimmen. Das sind auch viele Stimmen, die sagen, ja gut, also man könnte das vielleicht ein bisschen ruhiger machen. Aber das ja auf jeden Fall ist es für Demonstranten, und Sie haben ja Klimaschutz erwähnt, das ist wichtig. Und wir hatten gerade COP26 in Glasgow in diesem Jahr. Und das war ein Fall, wo die Regierung wollte zeigen, dass sie sehr offen sind für öffentliche Kritik an Klimapolitik. Sie wollen dieser Politik gegen Klimawandel vorantreiben. Und das ist sozusagen zwei Seelen in einer Brust für Boris Johnson. Er wollte hat sich ja auch in Glasgow als ein Freund von Klimaschutzprotest und Demonstranten dann gezeigt. In London ist es eben anders, wenn das schneller hart auf Haut kommt und da sagt, dass eine Regierung sagt, nein, das geht zu weit. Und das ist, glaube ich, die Frage, die am meisten das Land spaltet. Wie weit ist weit genug und wie kann man, wenn wir das Demonstrationsrecht einschränken, wann fängt das an, die Grundrechte oder vielleicht ein öffentliches Verständnis für Protest zu Schade herbeizuführen. Und das ist die Frage.
Und nehmen Sie Boris Johnson das ab, wenn er sich da demonstrativ an die Seite von Klimaschützern stellt in Glasgow? Ist er ein Klimaschützer?
Er ist ein Klimaschützer. Vor allem in der deutschen Presse, da lese ich immer, das ist ein knallharter, konservativer, quasi Populist. Boris Johnson ist eigentlich eine interessante Mischung in seiner Politik. Er war nicht in der Grünpartei, aber er versteht Klimaschutz, er versteht, dass es wichtig ist und es auch für seine Regierung, die nicht seine Probleme hat zurzeit, dass es auch wichtig ist, auch für das, was er nach 5 Jahren erreicht hat. Und wenn er weiter, und ich glaube, dass er dann doch weiter kandidieren will, das gehört zum Package. Das ist auch ein Teil von Boris Johnson, ob man ihn gern hat oder nicht, ist jetzt Klimaschützer geworden.
Der Premierminister steht ja ohnehin seit Wochen massiv unter Druck wegen Corona-Partys in der Downing Street oder verschiedene Korruptionsaffären. Könnte ihm das Polizeigesetz zusätzlich schaden?
Ich glaube, die Menschen, die am meisten sich Sorgen machen über Polizeigesetz und Demonstrationen und Demonstrationsfreiheiten, das ist eine andere Gruppe. Das sind nicht, sagen wir mal, die Demografen, die dann am meisten jetzt gegen Boris Johnson wegen, was weiß ich, gegen seine Probleme in Downing Street oder wegen Corona-Regeln, das ist ja auch ein Druckpunkt auf Boris Johnson. Sein Problem ist, dass er hat ja viele Gruppen in der Gesellschaft und auch in der Politik, die gegen ihn wettern. Sein Glück ist, sie kommen nicht so leicht zusammen. Ja. Wobei, man muss sagen, alles, was mit Demonstrationen und Polizeigesetz, das kann natürlich, das kann er jederzeit wieder ausbrechen.
Anne McElvoy, Senior Editor beim Economist in London. Vielen herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Danke auch.
Mit allen guten Wünschen verabschiede ich mich für heute. Ich bin Barbara Schmidt-Matern. Bis bald und tschüss.